Die Ankunft in Hamburg. Am frühen Abend landet die Maschine auf dem Hamburger Flughafen. Wie ferngesteuert laufe ich hinter einer größeren Gruppe von Passagieren her. Ich habe Glück. Wir kommen zu einem Jasperbus, der zum Hamburger Hauptbahnhof fährt. Es kostet mich 2,50 Mark, das sind 10 Ostmark, aber ich habe keine Wahl. Am Hauptbahnhof telefoniere ich mit der Oberin des Kinderkrankenhauses Elfriede. Ich soll mit der Bahn nach Wohldorf-Ohlstedt fahren. Ich verlasse das Gebäude Richtung Kirchenallee und warte auf die Straßenbahn. Ich friere und habe ein komisches Gefühl. Auf meine Fragen zucken die Passanten nur die Schultern. Irgendwann finde ich heraus, dass ich eine U-Bahn nehmen muss. Eigentlich ist mir alles längst zu viel. Die Lichter, die Reklame, die vielen Menschen in meiner Nähe, das ist nicht meine Welt. Außerdem habe ich den Eindruck, dass die Leute mich überhaupt nicht verstehen. Ich spreche eben reinstes Sächsisch. Während der Fahrt achte ich genau auf die einzelne Station. Da taucht ein Schild Volksdorf auf. Der Name sagt mir etwas. Aber ist das nicht ein Ort nahe der Ostseeküste? Was soll ich bloß machen? Ich studiere nochmal den Routenplan und merke, dass ich richtig bin. In Ohlstedt steige ich aus und weiß wieder nicht weiter. Die Leute eilen einfach davon. Ich frage mich mühsam durch und fahre noch 2 Stationen bis Wohldorf. Total erledigt musste ich zur körperlichen Erleichterung ins Gebüsch am Bahnhof. Jetzt noch ein Fußmarsch bis Duffenstedt. Im Dunkeln ein Weg ins Ungewisse. Ich fürchte, meine Beine bringen mich nicht mehr hin. Gegen 21 Uhr erreiche ich das Kinderkrankenhaus und melde mich am Eingang. Oberin Elfriede erscheint und grüßt kurz und ruft sofort eine andere Schwester, die mir mein Bett zeigen soll. Später erfahre ich, dass ich mitten in einen Fernsehkrimi geplatzt bin. Das geht natürlich gar nicht. Ich betrete ein Zimmer im 2. Stock, finde ein leeres Bett, beziehe 2 alte Decken und möchte nur noch schlafen. Die ersten Eindrücke. An Ausruhen ist nicht zu denken. Am nächsten Morgen wird um 5.30 Uhr an die Tür geklopft, das übliche Zeichen zum Aufstehen. Verschlafen stelle ich fest, dass ich das kleine Zimmer mit 2 Mädchen teile. Sie sind ganz schnell verschwunden und überlassen mir das einzige Waschbecken. Ich schaue mich um. Auf Gardinen wurde ganz und gar verzichtet, also freie Sicht von außen. Rasch mache ich mich frisch, laufe die Treppe hinunter und treffe auf Sigrid, die Haus- und Schulschwester. Sofort spüre ich, dass sie von einer Aura kühler Unnahbarkeit umweht ist. Sie ist eine kleine, stolze Person, die, wie ich später erfahre, aus Danzig kommt. Die Unterkunft von der ersten Nacht bleibt mir erhalten. Mir wird ein winziger Spind zugewiesen, in dem selbst meine spärlichen Habseligkeiten kaum Platz finden. Schwester Sigrid zeigt mir die 4 Duschen im Keller und die Milchküche. Meine nächste Station ist das Schneiderzimmer. Dort lerne ich eine nette Frau Böttcher kennen. Die hat eine Ausstattung für mich. Das Kleid ist blau-weiß, hat kurze Ärmel, endet eine Handbreit über dem Knöchel. Dazu eine gebrauchte Schürze und eine Haube auf den Kopf. Dies ist speziell gefaltet. Eine Kastenhaube für Schülerinnen. Das reicht natürlich nicht als Begleitungsvorrat. In der Obhut von Frau Böttcher soll ich 2 weitere Kittelkleider und die entsprechenden Schürzen fertigen. Gemeinsam arbeiten wir uns vor und werden schnell ein tolles Team. Frau Böttcher hilft mir, wo sie nur kann. Wie wird mein neues Leben in Duffenstedt aussehen? Ich bin neugierig auf die Menschen, auf die Arbeit und auf alles, was im Haus passiert. Der Ausbau der Kinderchirurgie. 1958 kommt Dr. Werner Armin von Eggespache nach Duffenstedt und wird Chefarzt der Kinderchirurgie als Nachfolger von Professor Dr. Burchardt. Übernimmt er 1974 zudem die ärztliche Leitung des Hauses. Von Eggespache gilt als Pionier auf seinem Gebiet. Die Facharztausbildung absolvierte er bei Professor Fritz Rehbein, dessen spektakulären, erfolgreichen Operationsverfahren als Geburtsstunde der modernen Kinderchirurgie gelten. Es war für mich ein unglaublicher Glücksfall, die Anfangszeit der modernen Kinderchirurgie miterlebt zu haben, sagt von Eggespacher bei seinem Amtsantritt. Kinder, die wegen einer angeborenen Fehlbildung früher mit Sicherheit starben oder wegen eines bösartigen Tumors, schwerer Erkrankung der Bauchorgane, der Harnorgane und des zentralen Nervensystems nicht gerettet werden konnten, können wir jetzt heilen. An seinem neuen Arbeitsplatz findet Dr. von Eggespacher eine kleine chirurgische Abteilung vor, ausgestattet mit einem Operationsraum, Röntgen und Laborräume. Die Abteilung soll bei Unfällen in der Nachbarschaft wohnortnahe Hilfe gewährleisten. Folglich werden in den ersten Jahren hauptsächlich kleine Notfallpatienten aus den Walddörfern und dem Alstertal mit Platzwunden, Knochenbrüchen und anderen Verletzungen behandelt. Als Anfang der 60er Jahre durch den Rückgang der Tuberkuloseerkrankung Betten im Haus frei werden, beschließt von Eggespacher, seine Abteilung zu erweitern. Nach dem Ende 1963 der letzte TBC-Patient das Krankenhaus verlassen hat, wird am 1. Januar 1964 die neue Chirurgiestation eröffnet. Zusammen mit zwei Kinderärzten, einer Assistenzarzt und zwei Chirurgen baut Eggespacher sie zu einem bedeutenden kinderchirurgischen Zentrum in Norddeutschland aus. Werden bei seinem Amtsantritt 600 Operationen im Jahr durchgeführt, ist es 1965 bereits 1500 Operationen. 1970 zählt man 2300 Eingriffe und seit 1973 werden durchschnittlich etwa 3000 Patienten pro Jahr operiert. Diese Entwicklung spiegelt die Fortschritte der medizinischen Entwicklung seit Ende der 50er Jahre. Kinder sind keine kleinen Erwachsene. Voraussetzung für diese Erfolge, die neue Operationsmethoden und Techniken, ist ein Paradigmenwechsel in der Medizin. Basierend auf der Erkenntnis, dass Kinder eine ganz spezielle Physiologie und Psychologie haben. Von Eggespacher, gerade in der Chirurgie gilt, dass das Kind nicht etwa nach einem kleinen Erwachsenen ist, sondern eine anatomische und physiologische Anlage hat, die besondere Kenntnisse und Fertigkeiten bei einer Operation voraussetzen. Auch in der Beziehung zwischen Arzt und Patient schlägt der engagierte Chirurg einen neuen Weg ein, um alle möglichen Anstrengungen von seinen Patienten fernzuhalten, fordert er, ein schwer krankes Kind darf nicht von einem Arzt zum anderen geschickt werden, sondern Spezialärzte müssen an sein Bett kommen, auch dann, wenn der Arzt aus einem anderen Krankenhaus gerufen werden muss. Die Patienten kommen aus Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein in die Duffenstädter Klinik. Im Verhältnis zu seiner Größe bietet das Haus ein unglaubliches Leistungsspektrum. Mit Ausnahmen von Herzerkrankungen können fast alle chirurgischen Krankheitsbilder operiert werden. Besondere Erfolge erzielen die Ärzte bei der Behandlung von angeborenen Fehlbildungen, der sogenannten Missbildungschirurgie, sowie in der Unfallchirurgie. Bei allen Fortschritten sieht von Eggespacher eine Grenze. Das Ziel einer Operation dürfe es nicht sein, Kinder vorübergehend zu retten. Ziel muss es sein, dem Patienten ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Rein technisch gesehen ist fast alles operierbar. Aber vom menschlich-ethischen Standpunkt aus müssen wir manchmal auch Nein sagen können. Karin Ahlers in Duffenstedt, die ersten Tage. Meine Reise nach Hamburg, die ersten Stunden in der Klinik und meine allerersten Eindrücke in der neuen Heimat kommen mir, wenn ich zurückdenke, wie eine Filmszene vor. Ich spiele eine Rolle, bin eine Art Statist und funktioniere so gut es eben geht. Meine Umgebung nehme ich nicht wirklich wahr. Es sind einzelne Bilder, die sich bei mir einprägen in meinem neuen Leben. Im Klinikalltag, den ich mir so sehr gewünscht habe, muss ich hellwach und an der einen oder anderen Stelle richtig schnell sein. Das frühe Wecken ist kein Problem für mich. Das Tempo beim gemeinsamen Frühstück macht mir schon zu schaffen. Die Oberin hält für die an dem Tisch versammelten Schülerin eine Andacht und gibt dann das Zeichen zur Mahlzeit. Die ist, ehe ich überhaupt weiß, wie es läuft, schon wieder zu Ende. Es sind wirklich nur Minuten zum Essen und Trinken. Ich schaffe im Eiltempo ein Brötchen mit Auflage und muss aufstehen. Satt werde ich nicht. Nach dem Frühstück steht Nähen auf mein Tagesprogramm. Die Arbeit mit Nadel und Faden an der Nähmaschine klappen immer besser. Auch wenn ich von Fatis Fähig und Fertigkeiten nichts mitbekommen habe, leitet mich Frau Böttcher doch sehr gut an. Danach habe ich eine Pause. Auch meine beiden Zimmergenossen haben eine Freistunde und so können wir uns kennenlernen. Renate kommt irgendwo aus dem Norden und Gertrud kommt aus dem Schwarzwald. Wir teilen uns zukünftig den kleinen Raum mit dem wackeligen Tisch und Stühlen, die nicht besser sind. Mir fällt schnell auf, dass es in der Klinik von Sprechweisen und Dialekten wimmelt. Die Schülerinnen, die auf mich alle sehr selbstbewusst wirken, kommen aus den unterschiedlichsten Ecken von Deutschland oder gar aus dem Ausland. Helga, die ich sehr mag und die bald zu engen Freundin wird, stammt aus Ecuador. Ich selbst sorge mit meinem Sächsisch immer wieder für schallendes Gelächter. Die Schwestern grinsen schon, wenn ich auftauche. Da muss ich etwas ändern. Als mein Bruder Dieter in die Schweiz gegangen ist, hat er ganz toll an seiner Sprache gearbeitet. Wenn er das kann, dann kann ich das auch. Außerdem möchte ich nicht dauernd auffallen oder zu einem Außenseiter werden. Also üben, üben, üben. Das Mittagessen geht so schnell über die Bühne wie das Frühstück. Nach dem kurzen Gebet der Oberin startet das Essen. Nach gefühlt nicht mal 10 Minuten ist die Mahlzeit zu Ende. Satt bin ich natürlich nicht und daran wird sich auch für Jahre nichts ändern. Später gibt es für mich eine Lösung. Wenn der Hunger zu groß wird und meine Gedanken nur noch ums Essen kreisen, fahre ich in meiner Freizeit ins Bethanien-Altersheim nach Volksdorf. Dort besuche ich Schwester Lina, die ich aus Bethanien, Leipzig kenne. Sie arbeitet in der Küche und versorgt mich regelmäßig mit den verschiedensten Leckereien. Als Dank putze ich die Küche. In Volksdorf besuche ich am Wochenende auch die katholische Kirche, denn ich bin sehr christlich erzogen worden. Am Nachmittag des ersten Tages nähe ich noch ein bisschen still vor mich hin und husche dann auf mein Zimmer. Ich muss einfach mal verschnaufen. Da stürzt doch eine Menge auf mich ein. Allein traue ich mir überhaupt noch nichts zu. Aber am Abend nagt das Hungergefühl an mir. Ich muss etwas unternehmen. Also marschiere ich los und frage nach Abendbrot. Es heißt wieder Tempo, Tempo. Schnell das Brot belegen, sonst knurrt der Magen weiter. Anschließend sitzen wir im Zimmer zusammen. Renate und Gertrud versorgen mich mit Informationen und Neuigkeiten. Was ist aktuell los? Was muss ich unbedingt beachten? Was gibt es so über den einen oder anderen Arzt zu erzählen? Dr. Werner von Eckespache, der Leiter der Chirurgie, habe ich schon kennengelernt. Auch den Oberboss Professor Burchardt. Die dritte im Bund, die ich noch begrüßen durfte, ist die Kinderärztin Dr. Eva Eckert, die für das Röntgen zuständig ist. Sie kommt aus Hamburg, bewohnt aber auch ein Zimmer in der Klinik. Unsere Gespräche kommen auf die strenge Hausordnung. Die wichtigsten Punkte sind leise bewegen, höflich sein, nicht schimpfen, um 22 Uhr zu Hause sein. Wer zu spät kommt, wird von der Nachtschwester aufgeschrieben. Ich muss schlucken, aber man gewöhnt sich an alles. Heimweh oder Heulen gibt es für mich nicht. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann stehe ich dazu. Und wenn ich etwas unbedingt will, dann schaffe ich das. Natürlich denke ich immer wieder an zu Hause und an meinen festen Vorsatz. Wenn der Familie etwas passiert, fahre ich sofort zurück nach Leipzig. Egal, was gerade los ist. Unter dem Mädchennamen meiner Mutter schicke ich regelmäßig Post an meine Eltern. Über Schwester Rosemarie, die hier aus dem Haus, besteht auch Kontakt. Sie fährt öfters nach Leipzig und ist eine Art Bote. Mutter gibt ihr Sachen für mich mit. In meiner neuen Heimat muss ich mich pünktlich anmelden. Der Gedanke daran macht mich schon vorab nervös. Schließlich bin ich immer noch nicht 18, wenn ich den Gang doch schon hinter mir hätte. Oberin Elfriede drückt mir meine Papiere in die Hand und schickt mich nach Ohlstedt. Ich weiß vor Aufregung schon wieder nicht mehr, wie ich fahren muss, aber ich krieg das raus. Ein Stück zu Fuß und zwei Stationen mit der Bahn. Elfriede muss mich angemeldet haben, denn es geht schnell und ohne Probleme über die Bühne. Ich halte einen Meldezettel, die Unterlagen für einen Ausweis und eine Wohnberechtigung für Hamburg. Nun ist es offiziell. Ich habe in Duvenstedt ein Bett, einen halben Stuhl und Vollpension. Auch im Ort finde ich mich schnell zurecht. Was man so braucht, findet man schön zentral an der Hauptstraße. Es gibt einen Friseur in der Nähe der Klinik. Sogar Kleider und Pullis werden angeboten. Eine Tankstelle versorgt die Autofahrer. Wo heute ein Getränkemarkt ist, gab es einen Kaufmannsladen mit einem bunten Sortiment. Die Gaststätte Grabo, die ist heute Italia, ist ein zentraler Treffpunkt. Und im Schuhladen nebenan finde ich bis 1989 immer die passende Fußbekleidung. Am Kreisel Richtung Burgsfelde ist ein Sparladen mit einem richtig guten Schlachter. Dr. Winkler ist als Kinderarzt eine Institution über den Ort und der Umgebung. Der Knaller ist das Kino in der unmittelbaren Nähe des Schuhladens. Ich schwärme für Heimatfilme und ich komme in den ersten Jahren voll auf meine Kosten. Also, ich bin angekommen, habe schon nette Menschen getroffen, bin angemeldet und freue mich auf meine Ausbildung. Die Stationen des Lernens. Karin Ahlers auf dem Weg zur Kinderkrankenschwester. Mein Weg zur Kinderkrankenschwester folgt den Bestimmungen über die staatlich anerkannte Kinderkrankenpflegeschule des Kinderkrankenhauses Walldörfer in Hamburg-Duvenstedt. In diesem historischen Papier sind alle Einzelheiten zur Ausbildung, wie beispielsweise Aufnahmebedingungen, Vergütung, Bekleidung, Dienstzeit, Urlaub, Allgemeines festgelegt. Der Unterricht findet einmal wöchentlich vormittags von 9 bis 12 und einmal wöchentlich nachmittags von 14 bis 17 Uhr. Lehrer und Schülerinnen treffen sich in dem riesigen Wohnzimmer im Schwesternhaus. Nicht nur die Größe des Raumes beeindruckt mich, irgendwie herrscht dort eine besondere Atmosphäre. Mit dem Flügel, der sofort ins Auge fällt, verbinde ich fröhlichen Gesang und viele unbeschwerte Stunden. Alte Möbelstücke und ein ausziehbarer Tisch, an dem mehr als 10 Personen locker Platz haben, prägen das Bild und formen eine Art Kulisse. In die Schulschwester Sigrid an ihrem Tischchen an der Seite bestens passt. Wenn der unterrichtende Arzt abgerufen wird, springt sie ein. Was meist überhaupt kein Problem für sie ist. Nur bei absoluten Spezialgebieten muss sie passen. Passend zu den staatlichen Leitlinien ist auch alles am Unterricht streng geregelt. Feste Zeiten gibt es natürlich auch, feste Plätze für die Schülerinnen. 6 Mädchen gehören zu meinem Kurs. Ich selbst bin in der ersten Zeit noch unsicher und hilflos und freue mich, wenn nicht allzu viel Neues auf mich einstürzt. Renate und Gertrud, meine Zimmergenossen, zählen auch zu der Gruppe. Renate ist ein ausgesprochen ruhiger Typ und für mich einfach tu dich, was immer alles bedeuten mag. Gertrud kommt auf hochnäsig über. Ich kann nicht einschätzen, ob sie auf diese Weise ihre Unsicherheit überspielen möchte. Außer uns dreien sitzen noch Marianne, Inge und Helga am großen Unterrichtstisch. Marianne hat schon den Kurs vorher mitgemacht. Sie fällt überhaupt nicht auf. Das heißt, sie läuft so mit. Ihre Eltern haben für sie die Berufswahl getroffen. Das erklärt vielleicht ihr geringes Engagement. Inge stammt aus Dufenstedt. Wir beide mögen uns von Anfang an und verstehen uns richtig gut. Helga aus Ecuador, die für mich bald eine Freundin ist, hat eine Menge auf dem Kasten. Sie beherrscht drei Sprachen. Was mich an ihr aber aufregt, ist ihre schreckliche Unordentlichkeit. Das sind die Mädchen, die mich durch meine Ausbildung begleiten. Wir werden von unseren Lehrern grundsätzlich gesiezt und sind ein gutes Team. Dr. von Eggespacher als Lehrer. Zunächst stehen 6 Monate Anatomie auf dem Plan. Unser Lehrer ist Dr. Werner von Eggespacher. Im Nachhinein sage ich voller Überzeugung, eine Seele von Mensch. Als junge Schülerin habe ich vor den Arztpersönlichkeiten großen Respekt. Seine fachliche Qualifikation und sein Ansehen sind zu schätzen. Sein Stil als Lehrer ist angenehm. Die höfliche und nette Art gefällt uns Schülerinnen und lässt uns locker werden. Wir fühlen uns nicht überfordert, weil Dr. von Eggespacher ein Händchen dafür hat, was er präsentiert und was er verlangt. Seine soziale Kompetenz und sein Netzwerk mit Ärzten und Krankenhäusern beeindrucken mich immer wieder. Er wohnt mit seiner Familie in unmittelbarer Nähe der Klinik und ist eine Institution, die für ein fruchtbares Miteinander von Lehrern und Schülern steht. Am Anfang verwirrten mich die vielen Einzelheiten über die Knochen, die Gefäße, Nerven und Hautstrukturen und Gewebeschichten. Ganz langsam komme ich hinter den Stoff. Mir hilft sehr, dass der Doktor uns ab und zu in den OP bittet, uns dort alle Handgriffe erklärt und auf uns Schülerinnen eingeht. Für die gesamte Ausbildung ist eine mehrwöchige OP-Zeit vorgesehen, zu der aber niemand gezwungen wird. Die eine oder andere Schülerin dreht an der OP-Tür gleich wieder um und wird dort nie wieder gesehen. Mich hat alles, was im OP passiert, von Anfang an brennend interessiert. Parallel zu den Unterrichtseinheiten läuft für uns Schülerinnen der normale Klinikalltag, in dem wir Schritt für Schritt eingeführt werden. Wir lernen, Betten zu machen und die Kinder nach einem genauen Zeitplan zu umsorgen. Das Essen muss aus der Stationsküche geholt werden und dann wird bei Bedarf gefüttert. Putzen ist ein Riesending. Alles muss immer glänzen. Die Bettchen werden regelmäßig sorgfältig abgewischt. Im zweiten Halbjahr der Ausbildung geht es in den Unterrichtsstunden um die Kinderheilkunde Pädiatrie. Dr. Kerstin, Pädiater, Chirurg, führt in die wichtigen Gebiete Aufklärung, Ethik und in die Kinderheilkunde ein. Mit seinem großen Wissen über Kinderkrankheiten und Ernährung überzeugt er seine Zuhörer schnell. Als Lehrer ist er ausgesprochen geduldig. Wir Schülerinnen können wirklich alle Fragen, die uns im Kopf herumschwirren, an ihn richten. Dr. Kerstin steht für guten Humor und ist stets und ständig offen für einen Spaß. Mit ihm haben wir eine zweite angesehene Persönlichkeit in unserem Lehrerteam. Grundlagen unseres Unterrichtsstoffes ist das Kinderpflegelehrbuch für Säuglings- und Kinderkrankenschwestern von Professor Dr. Med. Gerhard Joppisch, Göttingen. So ein Buch ist auch als Orientierung äußerst hilfreich. Wenn ich mir etwas einpräge oder wiederholen möchte, Punkte, mit denen zukünftige Schwestern sich auskennen müssen, sind die Inkubationszeit bei Kinderkrankheiten und die breiten Paletten an Infektionen. Unsere zweite Lehrperson ist Dr. Eva Eckert, Pädiaterin und absolute Stütze der Kinderchirurgie im Haus. Sie ist eine kleine, zarte Person, die mit umfangreichen Kenntnissen aufwartet. Als ausgebildete OP-Schwester mit anschließendem Studium zur Ärztin glänzt sie als Assistenzärztin im OP. Tagsüber wie nachts bei Notfalloperationen. In ihrem Unterricht nimmt sie das Thema Infektionskrankheiten auf, spricht über Tuberkulose und über Ernährung im Krankheitsfall. Diese überaus korrekte Ärztin ist auch die Spezialistin für notwendige Röntgenaufnahmen. Röntgen, Frau Dr. Eckert und die ängstlichen Schülerinnen gehören untrennbar zusammen. Warum? Die Ärztin hat klare Vorstellungen und Vorgaben für einen reibungslosen Aufenthalt der kleinen Patienten beim Röntgen und wird sauer, wenn die Schwestern ihre Wünsche nicht erfüllen. Dabei ist es so einfach. Die Patientenakte muss vorliegen, eine Milchfläschchen, ein Schnuller, frische Windeln zum Wohlbefinden der Kleinsten müssen mitgebracht werden. Leider wird dauernd irgendwas vergessen. Das nervt Frau Doktor und lässt die Angst der Schülerin wachsen. Im zweiten Ausbildungsjahr geht es um Laborarbeiten. Physik, Chemie, Gesetzeskunde, Psychologie. Bei Schwester Sigrid lernen wir die Fertigkeiten wie Wickeln, Betten, das Anlegen von Umschlägen, die Zubereitung spezieller Kindernahrung. Auf den Stationen sammeln wir weitere praktische Erfahrungen. Die erste praktische Erfahrung. Für mich beginnt die Praxis mit der Arbeit auf der Tuberkulosestation. Kinder von 1,5 bis 4 Jahre bleiben zum Teil bis über ein Jahr lang zur Therapie. Sie sind in Zimmern mit 4 bis 5 Betten untergebracht. Hier gilt eine Rundumfürsorge. Sie machen während ihrer Erkrankung entscheidende Entwicklungsschritte. Sie werden trocken oder lernen sprechen. Mein Sächsisch sorgt immer wieder für ein Lacher im Team. Zur Behandlung der Tuberkulose Kinder gehört regelmäßige Aufenthalte an der frischen Luft. Morgens und nachmittags geht es unter Aufsicht der Schwester mehr oder weniger gut eingepackt auf dem Balkon. Die Schwestern tragen auch bei Kälte nur Strickjacken. Mänteln verunsichern die kleinen Patienten und könnten signalisieren. Die gehen gleich weg und lassen uns allein. Schwester Elfriede bringt es auf den Punkt. Wer friert, ist charakterschwach. Wenn der kalte Wind über den Balkon fegt, suchen wir Schwester in der Nähe der Tür ein geschütztes Eckchen. Natürlich liegt allen die Genesung der Kinder am Herzen. Nach 5 Monaten strammen Dienst